Ich fange an mit Sandra Norak. Meine Fragen. Wie kam es dazu, dass du 6 Jahre lang in der Prostitution verbracht hast? Was waren denn deine Erfahrungen dabei? Was hat es in dir verändert, in deiner Persönlichkeit, in deinen Fähigkeiten? Und wie konntest du dich daraus befreien?
Also ich bin als Minderjährige an einen sogenannten Loverboy geraten durch das Internet. Und bin so ja letztlich in die Prostitution gekommen. Was hat es mit mir gemacht? Und ich möchte es nicht auf mich selbst beschränken, weil Prostitution eben, wie die irische Aussteigerin Rachel Moran gesagt hat, keine individuelle, sondern eine kollektive Erfahrung ist. Oftmals wird einem ja vorgeworfen, wenn man als Aussteigerin spricht, es sei ja nur subjektiv, was man sagt, es wäre nur die eigene Erfahrung gewesen. Aber letztlich hat man ja auch um sich herum alles gesehen, wie es stattgefunden hat. Man hat gesehen, was mit den Frauen gemacht wird. Man hat gesehen, wie die Frauen leiden. Und das ist nicht Subjektives, sondern das sind objektive Tatsachen. Was hat es mit mir und mit den anderen Frauen gemacht? Es gibt diesen Begriff von dem Psychotherapeuten Lutz Besser, der gesagt hat, Prostitution ist Seelenmord. Und was ich in meinen 6 Jahren in der Prostitution erlebt habe und bei mir und bei anderen Frauen gesehen habe, ist, dass Prostitution Seelenmord war. Sie hat die Frauen kaputt gemacht, komplett. Und damit meine ich nicht die Zuhälter und Menschenhändler. Wir reden ja sehr oft nur über die Zuhälter und über die Menschenhändler. Aber wir reden nicht genug über diejenigen, die die Frauen dann wirklich kaputt machen in den Zimmern. Und das sind die Freier. Und die kommen aus allen Gesellschaftsschichten. Und diejenigen muss man in den Blick nehmen. Und deswegen bin ich auch wirklich sehr dankbar, auch wenn das jetzt vielleicht von der Frage abweicht, dass wir hier jemanden haben aus Schweden, der darüber berichtet. Ich habe gerade mit ihm gesprochen und habe gesagt, ja, vielen Dank für den Support. Und er hat gesagt, ja, es ist wirklich Wahnsinn. Für mich ist das normal. Ich bin mit diesem Gesetz aufgewachsen, dass man bei uns keine Menschen kauft zur sexuellen Benutzung. Und bei uns in Deutschland wachsen junge Menschen mit dem Bild auf, junge Mädchen, ja, wachsen mit dem Bild auf, eine potenziell käufliche Ware zu sein. Und junge Männer wachsen eben mit dem Bild auf, mir einen Menschen wie eine Zigarettenschachtel zur sexuellen Benutzung kaufen zu können. Einer hat mal zu mir gesagt, ein Freier, als er im Bordell war, ich war gerade immer überlegen, ob ich mir einen Döner kaufe oder ob ich mir dich kaufe. Und das macht natürlich was mit einem Menschen, das macht was mit den Fähigkeiten, mit der eigenen Persönlichkeit, wenn man ständig diese Erniedrigung, diese Demütigung erlebt. Viele Menschen sagen, ja, warum steigst du denn nicht einfach aus? Ja. Auch wenn die Frauen dann keine Zuhälter haben oder ihre Zuhälter los sind. Und was viele nicht begreifen, ist eben diese Mechanismen von sexueller Gewalt, dass man sich einfach wertlos fühlt, dass man sich gesellschaftsunwürdig fühlt und dass man einfach für sich selbst keine Träume mehr hat, keine Sachen mehr hat, für die es sich irgendwie, ja, von denen man sagt, ich bin es jetzt wert, ja, etwas anderes zu sein, weil man irgendwann eben das annimmt, wie man behandelt wird, ja, wie ein Objekt behandelt zu werden. Und das ist ein ganz großes Problem beim Ausstieg und warum die Frauen, wie gesagt, nicht aussteigen. Und vielleicht eine Sache ganz kurz noch, weil du gesagt hast, dass mit diesem Push-Faktor für Menschenhandel, ich bin ja durch diesen Loverboy in die Prostitution geraten. Wie hat der Rekrutierungsprozess stattgefunden? Der Rekrutierungsprozess hat so stattgefunden, dass ich das erste Mal, nachdem dieser Beziehungsaufbau stattgefunden hat, in ein Bordell mitgenommen wurde. Und ja, ich habe ihn gefragt, ja, was machen wir hier? Und er hat gesagt, ja, wir trinken hier nur einen Kaffee. Ja. Und ist doch alles ganz normal, ist doch ein Job wie jeder andere und stell dich nicht so an, sei nicht prüde, Bordellbetreiber sind seriöse Geschäftsmänner, Prostituierte oder Sexarbeiterinnen, das ist ja ein ganz normaler Beruf. Und noch bevor ich in die Prostitution eingestiegen bin, dann wurde einem dieses Leben versucht, als normal zu verkaufen. Und genau das macht unser Staat. Mein Zuhälter hat mit unserem Gesetz argumentiert, um mich letztlich leichter in die Prostitution reinbringen zu können. Und wenn man von Push- und Pull-Faktoren beim Menschenhandel spricht, sind Push-Faktoren eben diese Faktoren, die Menschen vulnerabler für den Einstieg in die Prostitution machen, vulnerabler Opfer von Menschenhandel zu werden, wie Armut, wie ich komme aus Kriegsgebieten, wie sexuelle Gewalt, Erfahrungen, beispielsweise in der Kindheit. Ja. Wenn ein Menschenhändler dann mit falschen Versprechungen in ein armes Dorf in Rumänien geht und sagt, ich verspreche dir ein besseres Leben in Deutschland, dann ist natürlich diese Frau viel vulnerabler, als wenn sie in stabilen Verhältnissen gewesen wäre. Und ich sage, unsere Gesetzgebung zur Prostitution ist ein Push-Faktor für Menschenhandel, weil durch diese Normalisierung, Glorifizierung der Prostitution werden vor allem junge Mädchen und Frauen nicht davor gewarnt, was in diesem System eigentlich passiert, dass es sehr gewaltbelastet ist, dass es gefahrenbelastet ist, dass es eng mit organisierter Kriminalität verknüpft ist. Und diese Unsichtbarkeit von diesen Gefahren durch unsere Gesetzgebung, durch das, was unser Staat vermittelt, es ist eine sexuelle Dienstleistung, das macht es den Menschenhändlern viel, viel einfacher, ihre Opfer letztlich in die Prostitution zu ziehen, als wie wenn sie gewarnt werden und man ihnen sagen würde, pass auf, das ist gefährlich, das ist keine normale Arbeit wie jeder andere. Und deswegen gebe ich unserem Staat mit seiner momentanen Gesetzgebung eine Schuld daran, dass wir auch diese hohen Ausmaße an Menschenhandel haben. Unsere Gesetzgebung hilft nicht, das zu verhindern, sondern fördert Prostitution und Menschenhandel.